Es gibt so Texte in der Bibel, von denen würde ich mir manchmal wünschen, dass sie nicht drinstehen. Ich sehe am Nicken und Lächeln mancher, dass es euch mit manchen Texten auch so geht. Und so einen Text möchte ich mit euch zusammen heute anschauen. Genauso einen Text, besonders so, wenn du auf guten adventistischen Boden Glauben und Gedankengut lebst. Der steht in Johannes 2, den gucken wir uns gleich zusammen an. Das ist nämlich die Hochzeit zu Kanaan. Och, wir können ihn einfach mal lesen. Johannes 2, ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Johannes 2, ab Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kanaan in Galiläa. Und die Mutter von Jesus war dort. Es war aber auch Jesus und seine Jünger zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, das tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam. Und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er nach Kapernaum hinab, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger und dort blieben sie nicht viele Tage. Da gibt es dann große Diskussionen in der Adventgemeinde. Ach, war das Wein, alkoholisierter Wein? Und warum macht Jesus das? Und warum ist das ausgerechnet das erste Wunder, was er tut? Das erste Wunder ist, Wasser zu Wein zu machen. Als meine Frau und ich geheiratet haben vor 22 Jahren, unsere ganze Verwandtschaft sind Nicht-Adventisten, haben wir eine große Feier gegeben. Und es gab natürlich keine alkoholischen Getränke auf dieser Hochzeit. Und einer unserer Gäste ließ uns wissen, er wird sich mit einem Glas Wasser an den Tisch setzen und so lange beten, bis es Wein geworden ist. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Jedenfalls ist mir nicht bekannt, dass es irgendwo Wein auf unserer Hochzeit gab. Das ärgert so ein bisschen. Und Leute, es lässt sich nicht wegdiskutieren. Vom Griechischen her ist es alkoholisierter Wein. Es ist einfach so. Das steht da. Und ich mache das so, wenn ich an so einen Text komme und sage, damit komme ich gar nicht zurecht. Gott, was soll ich damit machen? Stelle ich ihm genau diese Frage. Gott, was soll ich damit machen? Bitte erkläre mir diesen Text. Nicht immer kommt so prompt und so ausführlich und so nachhaltig eine Antwort, aber ich erlebe schon, dass Gott mir manch einen Bibeltext sehr deutlich erklärt hat. Und ich habe ihn gefragt, Herr, was soll das eigentlich? Dieses Wunder und das auch noch als erstes Wunder, als Antrittswunder in deinem Dienst. Und dazu muss ich auch noch Folgendes sagen. Wer mich kennt und wer mich näher kennt, weiß, dass ich ein sehr radikaler Fechter von einem alkoholfreien Leben bin. Das hängt mit verschiedenen Gründen zusammen. Es hat ein bisschen was mit meiner eigenen Geschichte oder Erlebnissen, die ich hatte, zu tun. Aber auch, und hier werde ich auch mal ganz konkret, ich werde das hier in Hamm dann auch machen. Ich war in Leverkusen jetzt 10 Jahre lang Notfallseelsorge, habe ich schon hier und da erwähnt. Notfallseelsorge ist eben, wenn irgendetwas, ein Ereignis passiert, meistens mit Tod, wo die betroffenen Personen nicht damit zurechtkommen, was dort passiert. Dann kann ein Notfallseelsorger angefordert werden. Klassischste Situation ist der sogenannte häusliche Todesfall. Das heißt, zwei Leute gehen abends im Bett und der eine Ehepartner findet den anderen verstorben im Bett morgens zurück oder ähnliches. Es gibt keine Angehörigen. Es kann aber bis dahin gehen, also ich bin bei mehreren Bahnsuiziden dabei gewesen, habe Lokführer und auch Beobachter betreut schon. Bis hin, ich hatte jetzt hätte einen Einsatz gehabt, wenn ich in Leverkusen gewesen wäre, weil es gab eine große Explosion in den Bayerwerken, im Chemiewerk. Und da wurde ein ganzer Schwung Notfallseelsorger angefordert, weil ganz viele Betroffene waren. Das ist so das, was ich mache als Notfallseelsorger. Aber auch, es gibt viele Situationen, ich nehme mal nur eine daraus. Es gibt viele Situationen, wo ich aufgrund von Alkoholmissbrauch gerufen worden bin. Und ich finde das so schrecklich. Eine Situation, das ist ein junges Paar, die sind beide Anfang, Mitte 20. Er hat ein Alkoholproblem, sie bereiten sich gerade vor, um am nächsten Tag in Urlaub zu fliegen. Sie geht einkaufen, es ist nachmittags, am helllichten Tage, hat am Abend vorher noch mit seinen Freunden gefeiert. Sie kommt zurück und er liegt tot in der Wohnung. Alkoholvergiftung. Eine andere Situation, ich werde in einen Einsatz gerufen. Das ist ja heute sehr komplex, wie die Familienlebenssituationen sind. Es ist ja nicht nur Mann, Frau, Kinder oder Kind oder Kinder, sondern es gibt ja alle Konstrukte. Bis man ist zusammen, man lebt mal in der Wohnung von dem einen, jeder hat seine eigene Wohnung, man lebt mal in der Wohnung von dem einen und mal in der Wohnung von dem anderen. Da gibt es dann auch noch Kinder, vielleicht bei beiden oder nur bei einem. Hier war es eben so, dass der leibliche Vater dieser Kinder hat die Familie verlassen oder verlassen müssen aufgrund eines massiven Alkoholproblems. Das ging nicht mehr. Die Mutter hatte einen neuen Lebensgefährten, der eben auch eine eigene Wohnung hatte, aber ab und zu mal da war, der auch ein Alkoholproblem hatte, aber nicht so massiv wie der andere. Der war auf Karneval feiern gewesen, kam dann irgendwie, eigentlich war das nicht abgesprochen, dass er diese Nacht da schlafen sollte, kam aber nach Hause und oder zu dieser Familie und hat dann dort seinen Rausch ausgeschlafen. Alle haben ihn schlafen lassen, sind morgens zur Arbeit oder Schule, was auch immer, gegangen. Und als sie wiederkommen, stellen sie fest, der liegt schon viele Stunden tot in der Wohnung. Ich bin halt gerufen worden, um mich um die betreffenden Personen zu kümmern. Ich habe aber einen Nachbarn und eine gute Freundin nur angetroffen. Nee, den Opa und eine Nachbarin angetroffen, die sich dann darüber unterhielten, mir die Situation schilderten und sich dann darüber austauschten, was denn ihr alkoholisches Lieblingsgetränk ist. Ich muss sagen, für mich war das so abstrus. Leute, dieses Zeug, es gibt ein Karnevalslied, das sagt, der Teufel hat den Schnaps gemacht, um uns zu verderben. Ich glaube, da ist ganz viel Wahrheit drin in diesem Lied. Und deswegen ärgert mich das noch mehr. Und ich gehe noch weiter. Ich bin mir nicht sicher, wollt ihr das Programm machen? Das könnt ihr gerne. Aber es lenkt die anderen sehr ab, wenn ihr hier vorne sitzt und hier Quatsch macht. Vielleicht macht ihr ein bisschen woanders Quatsch, weil sonst gucken die alle auf euch und dann hören die nicht mehr zu. Ich liebe Kinder, aber ich fürchte, ihr guckt mehr auf die beiden süßen Mädchen als. Warum es mir schwerfällt zu glauben, dass Jesus zumindest, was ihm vorgeworfen wird, dass er ein Fresser und Weinsäufer ist. Wenn ihr ins Alte Testament hineinschaut, und das sind für mich Texte, warum es für mich auch tatsächlich von der Bibel her so ist, dass ich keinen Alkohol, also es gibt viele Gründe, warum ich das nicht möchte. Am meisten, weil ich einfach sehe, wie schlimm die Folgen sind des Alkoholkonsums. Und selbst wenn du sagst, ich kann damit umgehen, aber es steht der Schnaps und der Wein und was sonst im Laden steht, steht ja nicht nur für dich da. Sondern die meisten Leute, die das konsumieren, haben Probleme. 3 Millionen Menschen in diesem Land sind alkoholabhängig. Und wenn du nur 3 Millionen rechnest und rechnest dann zusammen, die haben alle noch 2 bis 3 Angehörige, die dann davon betroffen sind. Ich finde das ganz gruselig. Ich bin mal hochgekommen, du kommst auf 10, also letztendlich kommst du auf 1/3 der Bevölkerung Deutschlands, die mittelbar oder unmittelbar von den Folgen des Alkoholmissbrauchs betroffen sind. Das ist viel. Das ist richtig viel, wenn du rechnest, dass wir 20 bis 30 Millionen Menschen haben in diesem Land, die davon betroffen sind, dass Leute mit Alkohol nicht umgehen können. Wenn ihr ins Alte Testament schaut, da steht, wenn ein Priester im Tempel Dienst tun sollte, dann sollte er sich freihalten von jeglicher Art von Rauschgetränk. Warum? Um unterscheiden zu können zwischen heilig und unheilig und rein und unrein. Es heißt in den Sprüchen von dem König, dass er nüchtern bleiben soll, damit er recht richten kann. Und Jesus ist Priester und König. Und du auch. In meiner Bibel steht, dass wir ein priesterliches und königliches Volk Gottes sind. Das steht im Petrusbrief und das steht auch in der Offenbarung. Und als Jesus am Kreuz hing, da hat man ihm mit Myrrhe verwischten Wein gegeben, um ihn zu betäuben. Und selbst am Kreuz wollte er nicht seiner Sinne beraubt werden und hat das abgelehnt. Er wollte das nicht. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jedenfalls, das sind alles so aus dem Sozialen und auch vom Biblischen für mich Sachen, dass ich sage, ich möchte dieses Zeug nicht über meine Lippen bringen. Und umso mehr ärgert mich der Text, bei dem wir sind. Warum macht Jesus das ausgerechnet, Wasser in Wein zu verwandeln? Und das ist ausgerechnet sein erstes Wunder, zumindest im Johannesevangelium. Kann er nicht was anderes machen? Und ich habe Gott gefragt, Herr, ich möchte eine Antwort. Das lässt mir einfach keine Ruhe. Und da möchte ich euch jetzt hineinführen und ich lade euch wirklich ein, dass ihr eure Bibeln aufschlagt. Und ich finde es total spannend, dieses Johannesevangelium ist für mich eines der größten Schätze, die wir in der Bibel haben. Weil du merkst, wenn du das liest, da ist kein Wort dem Zufall überlassen. Und hier ist so ein Wirken des Heiligen Geistes hinter diesem Buch. Das kann nicht einfach nur von einem Menschen geschrieben worden sein, sondern da steckt mehr dahinter. Und am dritten Tag war eine Hochzeit. Weiter lese ich erstmal gar nicht. Der Johannes hat in der Bibel 2 Bücher geschrieben. Mit, falsch, 5. Das Johannesevangelium, 3 Briefe und die Offenbarung. Von der chronologischen Reihenfolge, zumindest was das Johannesevangelium und die Offenbarung anbelangt, hat er die Offenbarung zuerst geschrieben. Das Johannesevangelium ist danach geschrieben worden. Womit endet die Offenbarung? Mit welchem Bild? Der Hochzeit des Lammes. Jesus beginnt seinen Dienst im johannäischen Schrifttum mit einer Hochzeit und er vollendet seinen Dienst mit einer Hochzeit. Das klingt, wenn wir weiterschauen, erstmal denken, was könnten alles Zufälle sein? Es sind mir aber zu viele Zufälle. Warum steht hier denn, dass die Hochzeit an einem dritten Tag stattfindet? Dieses 3 taucht öfter auf im Johannesevangelium. Aber das entscheidende Dritte, was wir kennen, ist, dass Jesus am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und damit die Hochzeit erst möglich macht. Wir werden auch gleich noch sehen, dass da noch mehr Elemente und Symbole drinstecken. Es gibt schon erste Hinweise, die ich euch zeige, wir sehen gleich noch mehr, die darauf hindeuten, hier geht es um mehr als einfach ein Wunder. Um irgendwie zu demonstrieren, Jesus ist derjenige, der die Vollmacht hat, Dinge zu tun, macht er mal eben Wasser zu Wein. Es geht um viel mehr. Die Mutter Jesu war dort. Es war auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Jesus kommt nicht allein, sondern er kommt im 13er Pack. Das ist schon nicht ohne. Ja. Und wenn denen nachher der Wein ausgeht, dann ist deutlich, das ist eine Hochzeit von Leuten, die eher nicht so gut begütert sind. Und wenn du jemand einlädst und der kommt gleich mit 13-fachen Anhang, dann ist das auch, und die sind halt nicht kleine Kinder, sondern das sind auf jeden Fall solche Teenager, können das 1,5-fache verzehren, männliche Teenager eines, warum guckst du Eliav dann so an, als ich das gerade sage? Seht ihr nicht, da oben ist mein Sohn mit seiner Freundin. Und sie guckt ihn gerade an, als ich sagte, Teenager können das 1,5-fache eines Erwachsenen verzehren. Also sie können schon ganz schön was wegfuttern und wegtrinken. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Hier kommen wir gleich erst hin. Jesus hat zu diesem Zeitpunkt noch kein Wunder getan. Nichts. Und wenn ich Markus richtig verstehe, ist die Mutter von Jesus auch sich noch nicht richtig im Klaren darüber, was es wirklich mit Jesus auf sich hat. Weil im Markus-Evangelium Kapitel 3 lest ihr in Vers 21 und 31. Braucht jetzt nicht aufschlagen, ich sage euch, was da steht. Da steht, dass die Verwandten Jesu, seine Mutter und seine Brüder, Jesus für verrückt hielten. Und dass sie hinkamen, um ihn rauszuholen aus der Aufgabe, die er hat. Und da steht nicht nur seine Brüder, sondern da steht seine Mutter und seine Brüder. Also offensichtlich waren sie sich zu diesem Zeitpunkt am Beginn seines Dienstes noch nicht klar, wie es wirklich mit Jesus weitergeht. Klar hat Maria eine Menge erlebt, aber so richtig verstanden in der Tiefe hat sie es offensichtlich nicht. Und das würde auch passen zu dem, was wir lesen, wenn ihr das Johannesevangelium im Blick habt. Es gibt gerade im ersten Teil bis Kapitel 12 ein ganz bestimmtes Muster. Dieses Muster sieht so aus, nehmen wir mal das nächste, was dann passiert, ist die Begegnung mit Nikodemus. Nikodemus kommt und Jesus sagt, nur wer von Neuem geboren wird, kann ins Reich der Himmel einkommen. Und er sagt, wie soll das denn gehen? Ich kann ja nicht erneut in den Leib meiner Mutter zurückkriechen. Dann haben wir diese Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen. Wenn du wüsstest, wer dich um Wasser bittest, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und es gibt noch mehr Geschichten, das zieht sich so durch. Es gibt immer wieder Missverständnisse. Jesus redet von etwas Geistlichem, die Leute meinen aber etwas ganz Weltliches, Praktisches. Und Jesu Mutter macht, wenn das in diesem Muster drin ist, und es macht auf mich den Eindruck, diesen Muster, du bist hier mit 13 Leuten aufgekreuzt und ihr seid die hier, die ordentlich was wegfuttern. Und jetzt sieh mal zu, dass du dich aufmachst, irgendwo was Nachschub herkriegen. Gibt es vielleicht noch eine Tankstelle, die auf ist oder sonst irgendwas? Sieh zu, dass noch was rankommt. Ja, das ist dein Job, du bist hier auch der Boss von den 13 Leuten. Und sorg mal dafür, dass noch was Neues rankommt. Weil Wunder hat er zu diesem Zeitpunkt noch nicht getan. Wir lesen, dass es das Erste ist, was er überhaupt tut. Jesus sagt zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was hat dieses Ansinnen, dass Getränke ausgegangen sind, mit seiner Stunde zu tun? Was meint denn überhaupt diese Stunde? Das ist ein Schlagwort, was sich mehrfach findet im Johannesevangelium. Wenn ihr einen der bekanntesten Texte, der häufig in Adventgemeinde vorgelesen wird, anschaut, da heißt es in Kapitel 13, vor dem Passafest, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Das heißt, seine Stunde, und er sagt dann auch nachher, jetzt ist meine Stunde gekommen, seine Stunde ist sein Tod am Kreuz, seine Hinrichtung und sein Tod am Kreuz. Was hat, hier merken wir, hier ist wirklich ein Missverständnis im Raum, zumindest einander vorbeireden, was hat das Ansinnen, besorg mal neue Getränke hier für die Hochzeit, mit seiner Stunde zu tun? Erstmal gar nichts. So macht es den Eindruck. Jesus sieht diese Hochzeit aber im größeren Zusammenhang. Das bin ich dabei, euch darauf aufmerksam zu machen. Es ist hier ein Hinweis darauf, auf das, was Jesus tun wird. Die Mutter ist hartnäckig, sagt so nicht. Ich möchte, dass du dafür sorgst. Und sie sorgt für eine Situation, aus der Jesus nicht raus kann. Sie geht zu den Dienern und hat gesagt, geht zu Jesus, was er euch sagt, das tut. Und es heißt dann, dass dort 6 steinerne Wasserkrüge aufgestellt sind nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 bis 3 Maß fasste. Und Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Wasser taucht im Johannesevangelium noch an mehreren Stellen auf. Wir haben es in Johannes 4, wieder die Frau am Jakobsbrunnen, dass der das lebendige, also Jesus spricht von lebendigem Wasser, was er zu bringen hat, dass zu Ströme, das Ströme werden, die ins ewige Leben fließen. Und er sagt nachher in Johannes 17, ich bin das Wasser des Lebens. Und wir haben Wasser noch auch in einer wichtigen Geschichte. Und da hat es auch was mit Reinigung zu tun. Nämlich in Johannes 13 in der Fußwaschung. Hier werden eine ganze Menge Elemente in dieser kurzen Geschichte aufgegriffen, die alle weiter im Johannesevangelium auftauchen und die etwas mit dem zu tun haben, was Jesus bringt. Hier und jetzt schon, mit seinem Tod am Kreuz und in die Ewigkeit hinein. Wir kommen auf ein paar Details gleich nochmal wieder zurück. Er spricht nun zu ihnen, schöpft und bringt es dem Speisemeister und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein wurde. Hier wird Wasser in Wein verwandelt. Wasser und Wein tauchen zusammen auf. Der Wein steht noch für etwas anderes, nämlich für das Blut Jesu. Ist euch aufgefallen, dass im Johannesevangelium nirgendwo vom Abendmahl berichtet wird? Die eigentliche Abendmahlshandlung findet im Johannesevangelium nicht statt. Wir haben stattdessen die Fußwaschung und wir haben einen Hinweis auf das Abendmahl in Johannes 6, wo nämlich Jesus sagt, dass man sein Blut trinken und sein Fleisch essen muss und wer das nicht tut, hat keinen Anteil an ihm. Das ist der Hinweis aufs Abendmahl im Johannesevangelium. Und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat eben Anteil an mir. Und Wasser und Blut taucht im Johannesevangelium nochmal in einer Kombination auf und nur im Johannesevangelium. Als Jesus am Kreuz hängt und der Josef von Arimathea ihn abhängen lassen will, sind sie sich unsicher, ob er wirklich tot ist. Und sie stechen eine Lanze in seinen Leib und es heißt ausdrücklich im Bibeltext in Johannes 19, dass aus der Wunde Wasser und Blut hervorsprudelten. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Wein steht für das Blut Christi. Kommt mit oder kommt nicht mit, aber ich finde es auffällig. Es werden noch mehr Symbole, die noch enger werden, die das Ganze noch dichter ranbringen an diese Geschichte. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die dieses Wasser geschöpft hatten, wussten, es ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Hast du einen Gedanke? Du siehst so aus, oder? Was ist denn das? Hier steht, wenn wir mal gucken und das Ganze ein bisschen übergeordnet anschauen. Der alte Wein ist ausgegangen. Nichts mehr vorhanden. Jesus macht Wasser zu Wein und bringt neuen Wein. Und der neue Wein ist viel besser als der alte Wein. Ein Hinweis gibt es in Johannes 1,17, was hier passiert. Vers 17, wollen wir gerade gucken. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Der alte Wein steht für den alten Bund. Der alte Bund ist an sein Ende gekommen mit Christus. Und durch sein Blut, was er am Kreuz vergießt, kommt der neue Bund. Und der neue Bund ist besser als der alte Bund. Wir haben auch noch einen Hinweis im, jetzt habe ich den Text mir hier gar nicht aufgeschrieben, aber ihr kennt die Geschichte, niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, weil sonst beides verderben würde, sondern neuer Wein gehört in neue Schläuche. Und da ist auch vom Thema die Hochzeit die Rede im Markus-Evangelium. Auch dort wird schon genannt, dass der ein alter Bund mit dem alten Wein und der neue Bund mit dem neuen Wein verglichen wird. Hier in der Hochzeit zu Kanaan geht es überhaupt nicht einfach nur um die Frage Alkohol oder nicht Alkohol. Hier geht es auch nicht um die Frage, ist das hier einfach einfach eine Symbolhandlung oder einfach nur zufällig das erste Zeichen. Wenn wir das, was wir bis jetzt schon angeschaut haben, zusammennehmen, in dieser einen Geschichte ist alles zusammengefasst, was Jesus tut, tun wird oder also getan hat zu diesem Zeitpunkt, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung bzw. seine Wiederkunft. Er beginnt seinen Dienst mit einer Hochzeit, er wird seinen Dienst vollenden mit einer Hochzeit. Durch ihn ist der alte Bund an sein Ende gekommen, dadurch, dass er sein Blut und Wasser, dadurch, dass er sein Blut hergibt, ist der neue Bund, der neue Wein möglich. Das heißt, in dieser einen Geschichte fasst Jesus alles zusammen, wozu er gekommen ist. Noch ein paar Fußnoten. Es werden so Details hier erwähnt. Nehmen wir mal erstmal ein naheliegendes. Als der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein war, und er wusste nicht, woher er war. Die Diener aber wussten es. Ich habe Jesus gefragt, wer ist denn der Speisemeister, wenn das alles in der Geschichte ist? Welche Rolle spielt der Speisemeister? Wer in der Geschichte mit Jesus hat nichts begriffen? In der allgemeinen Geschichte mit Jesus. Sein eigenes Volk. Die haben nicht begriffen, wo plötzlich der neue Bund herkommt. Wo kommt Jesus her? Was kann denn schon aus Nazareth Gutes kommen? Sie haben ihn nicht ernst genommen. Es gab zwar viele, die ihn ernst genommen haben, aber am Ende in der Kammer, wo sie alle gebetet haben, waren 120 Leute, mehr nicht. Ich habe ihn gefragt, wer ist denn der Diener? Hier steht, die Diener wussten aber, woher Wasser und Wein gekommen ist. Jesus taucht in dieser Geschichte in mehreren Symbolen auf. Jesus ist derjenige, das ist der Diener auch. Er ist nicht nur der, der die Anordnung gibt, er ist auch der Diener, der eben den neuen Bund bringt. Sie wissen, woher es ist. Und Jesus ist auch der Bräutigam in dieser Geschichte. Auch das hat er vorweggenommen. Wir lesen in der Offenbarung, dass Jesus unser Bräutigam ist und wir als Gemeinde sind die Braut. Und auch die 6 Krüge, warum wird denn ausgerechnet erwähnt, dass es 6 Krüge sind? Warum steht nicht 8 oder 5 oder 3 oder 4? Es steht 6. Weil an dieser Hochzeit werden nur 6 Krüge gefüllt. Den letzten, den 7. Krug, füllt er mit seinem eigenen Tod am Kreuz. Dadurch ist die endgültige Hochzeit erst möglich, die des neuen Bundes. Und was auch noch ein Hinweis darauf ist, dass wir hier auf der richtigen Schiene sind. Was ist das Nächste, was Jesus macht nach der Hochzeit zu Kanaan? Braucht ihr nur weitergucken in eurer Bibel. Er geht in den Tempel und treibt alle die raus mit einer Peitsche, die dort nichts zu suchen haben. Er bringt etwas Neues. Und er treibt das Alte des alten Bundes raus aus dem Tempel. Er reinigt den Tempel auf seine Weise. Nochmal, um das zusammenzufassen. So verstehe ich diesen Text. Es geht nicht einfach nur um ein Zeichen, sondern in dieser Hochzeit zu Kanaan ist alles zusammengefasst, was Jesu Dienst ausmacht. Von seinem Beginn über seine Kreuzigung bis hin zu seiner Wiederkunft. Und der ewigen Hochzeit, dieses ewige Fest, was wir mit ihm feiern. Der alte Wein steht für den alten Bund, der vergangen ist und der aufgehört hat. Und der neue Wein ist das, was Jesus bringt. Und er ist der, der Wasser zu Wein verwandeln kann, der sein Blut und Wasser vergießt für uns, damit wir leben können. Mich hat das total fasziniert, als ich diese vielen Parallelen in diesem Text gelesen habe. Und dann kommt die letzte Frage, was mache ich jetzt damit? Und diese Frage beantwortet der Text. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus, das ist der Vers 11, zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus möchte, dass wir glauben, dass er wirklich der ist, der er vorgibt zu sein. Jesus möchte, dass du glaubst, dass dieses hier nicht einfach nur ein nettes Buch ist mit Geschichten, die einfach überliefert sind über die Jahrtausende, sondern dass das Gottes lebendiges Wort ist, was heute noch die gleiche Art und Weise und die gleiche Macht hat, wie es damals gehabt hat. Jesus möchte, dass du glaubst, dass er genauso lebendig ist heute durch den Heiligen Geist und gegenwärtig, wie er es damals zu dieser Zeit gewesen ist. Und dass du auf diesem Glauben lebst und dass du das weitergibst, was du mit Jesus erfahren hast. Amen.